Plattenplausch.
Erik Bottrop, Lennart Wilken.
Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Und das ganz kurz vor dem Eintritt in den Dezember. Erich, grüß dich doch erstmal.
Lennart, ich grüße dich. Zuerst die Frage, da möchte ich die Lauscher direkt mit ins Boot holen. Hat das mit der Pizza jetzt eigentlich schlussendlich funktioniert?
Ja, also es ist, es war dramatisch. Haben sich dramatische Szenen hier abgespielt in der Hannoveraner Küche. Ich habe.
Woran hat es denn gelegen? Gab es technische Mängel oder?
Ja, muss man in dem Fall wirklich sagen, technische Probleme.
Ich hab, wer hat denn den Fehler begangen, du oder Dr. Oetker?
Nee, Restaurante hat wie immer geliefert. Aber ja. Ich würde sagen, ich habe auch nicht so viel falsch gemacht, außer dass ich zu spät umgeschwenkt bin. Und ich habe die klassische Spinaci in den Ofen geschoben. Das ist hier so ein Gasherd hier in der Wohnung in Hannover. Hm? Und ich liebe ja Gasherde, wirklich, ich finde es großartig. Es geht alles so schnell. Aber wenn man eine Pizza machen will und arbeitet dann gar nicht mit irgendwie Umluft, Unterhitze, es ist ganz schnell schwarz von unten.
Die Grillfunktion, die musst du natürlich richtig einstellen. Ja, ja. Aber es hat nicht gebrannt und es kann...
Wir hatten noch telefoniert.
Aber es war verbrannt.
Es war ein bisschen verbrannt, aber ich bin dann natürlich, klar, vom Rost aufs Blech. Hm. Das ist der Trick. Und ja, dann noch ein bisschen von oben auch ein bisschen gar werden lassen.
Oh, aber schön, noch ein bisschen. Hast du noch ein bisschen Aroma geschnappt?
Ja, Aroma habe ich auch geschnappt. Auch die Küche hat noch ein bisschen Aroma geschnappt. Und ja, geil. Also manchmal so eine Restaurante ist wirklich seit mehreren Jahrzehnten ein Dauerbegleiter.
Ist ja auch vor allem wichtig, dass der Nachbar auch weiß, dass es geschmeckt hat.
So, ne? Und die schmeckt ja auch wirklich, muss man sagen, konstant sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass es eine der wenigen Produkte ist, die einigermaßen preisstabil bleiben. Vor allen Dingen, wenn es wieder im gelben Preisbereich aktiv ist. Bei meinem... Ja. Lieblingssupermarkt Rewe, da mache ich jetzt mal ganz unverhohlen Werbung.
Oh,
ja, ruhiger. Gibt es ja auch hier mittlerweile im Norden überall.
Du sagst jetzt preisstabil. Also ich habe immer noch den Butterindex aus Corona-Zeiten im Kopf, beziehungsweise Ukraine-Kriegszeiten.
Ja, aber ich finde, die Tiefkühlpizza geht. Und man muss auch sagen, die ist, also da verändern die, glaube ich, auch das Rezept zum Glück nicht. Also ich bin da ein großer Fan von und habe mir noch hinterher direkt noch so eine Packung Zentis Marzipankartoffeln dermaßen weginhaliert. Ich bin da.
Schön.
Der Dezember kann kommen. Der Winter ist ja schon da, ja, Erich. Was sagst du denn dazu?
Der Wintereinbruch, Schnee, ne?
Schnee,
ja, ich
weiß.
Also ich war, stehe ich da morgens auf einmal ist da 5 cm Schnee. Ja.
Ja, rein in die Rodelrunde.
So sieht's aus, ja. Ja, vor allem auch für uns rein in den Saisonendsport. Ne? Ich habe jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausgehört, ihr habt am Wochenende jetzt auch den letzten, sogar Doppelspieltag.
Ist so. Ja, wir müssen nochmal liefern. Es geht nach Hamburg, in die verbotene Stadt.
Verboten, ach, als Hannoveraner sagt man verboten.
Nee, als Bremer, also, ruhiger, Erich.
Ach so, als Bremer, ja.
Ja. Hannover und Hamburg haben da ein gutes Verhältnis, muss man sagen. Die heißen ja beide HSV und dann jubeln sie sich immer mit HSV zu. Ich weiß, ich verstehe mal gar nicht, dass es zwei Vereine gibt, die, naja, egal. Und aber ich freue mich total, weil wir gegen Sieg spielen, in Sieg. Ist ja auch irgendwie eine alte Heimat.
Dann guck noch mal nach dem Bananenstand, ob der noch steht.
Nee, der steht ja immer leider nicht mehr. Das ist mittlerweile ziemlich gedowngraded alles. Und dann Fifis aber
Bananenstand.
Da freue ich mich noch mehr drauf, auch oder nee, nicht noch mehr, sondern genauso viel. Das Auswärtsspiel in Bagdad Heide, weil da spielen wir gegen unseren lieben, ja, bekannten Freund Ole Marc Scheffel.
Schön.
Ja. Und wir haben uns ehrlich gesagt auch schon, wir haben uns auch schon die erste Verabredung zwischen der Mannschaft mit aus Bagdad Heide und dem TuS Celle, die steht und die ist einen Tag vor unserem Spiel und auch ein anderes Umfeld. Wir wollen Samstagabend mit unseren Gegnern ein Bierchen trinken gehen. Vorm Spiel.
Vorm Spiel, das ist
nullte Halbzeit.
Ja gut, das ist
gefährlich,
das ist außergewöhnlich.
Du kannst es aussprechen,
das ist gefährlich. Das ist außergewöhnlich.
Ja, also ich freue mich auf das Wochenende und Erich, ich freue mich, bevor wir natürlich auch auf euren weiterhin Höhenflug in Gelb-Schwarz sprechen müssen, also ich habe gewisse Grundnervosität bei dieser Sendung. Irgendwie haben wir beide, glaube ich, das Gefühl, dass die richtig gut werden muss und soll. Das hatten wir noch nie. Das können wir auch mal ganz transparent hier machen an unsere Lauscherinnen und Lauscher. Wir haben dreimal den Start neu gemacht und nicht, weil wir technisch unzufrieden waren, sondern weil wir gesagt haben, das war ganz dünn.
Wir hatten ein paar Hoppler drin, ne? Ja, nee, relativ selten bis gar nicht. Aber ist jetzt doch vorgekommen. Ich glaube, es liegt vor allem daran, weil auch eine Premiere vor uns liegt.
Ist so.
Also wir sind ja jetzt sozusagen auch in der nullten Halbzeit, was unseren in der letzten Sendung groß angekündigten, zum damaligen Zeitpunkt nur als Schnapsidee eigentlich im Kopf gehabten Vorschlagidee eines Plattenplausch-Lehrgangs angeht. Da hatten wir uns ja zu geäußert und haben da unheimlich positives Feedback bekommen aus unserer Community, ja, danke, was uns sehr gefreut hat. Klasse, ja. Das war ganz, ganz stark. Wieder unser Instagram-Programm explodiert ist. In der Zwischenzeit haben wir das alles organisiert und das ist alles in Stein und, wie sagt man?
Das ist in Stein gemeißelt.
Ist alles in Stein gemeißelt, steht alles fest, Veranstaltung steht. Großen Dank an die Tischtennisabteilung aus Junkersdorf, mit der wir da sehr kooperativ zusammengearbeitet haben. Und wir können sagen, am 10.12. geht's los. Ne? Advent, die Vorhand brennt.
Ja, also das ist ja wirklich der Name, ist auf deinem Mist gewachsen. Haben wir natürlich ausgesprochen.
Da stehe ich auch zu.
Ja, das finde ich herrlich. Und ja, ich kann dir nur beipflichten. Ich hätte nicht geglaubt, dass das jetzt doch, ist ja relativ spontan und wahrscheinlich auch dann für, hoffentlich nicht zu spontan, aber es ist zumindest irgendwie aus einer Jux-Idee entstanden und jetzt haben wir es festgezurrt und ich habe richtig Bock drauf, ich freue mich drauf. Das ist ein Sonntag und wir wollen da zwei Einheiten zuppeln und wir wollen auch unsere Expertise als Trainer unter Beweis stellen und vor allen Dingen aber auch Spaß haben.
So sieht's aus. Also wir hatten es ja auch schon mal in einem Instagram-Post so ein bisschen betont oder unterstrichen. Harte Arbeit und Spaß. Ein oder andere Anekdötchen wird sicherlich auch vorkommen. Und
ja gut, du musst natürlich noch ein bisschen was zu deiner Rückhand da auch zeigen dann, ne? Das haben wir jetzt oft
gesprochen. Ja, aber wenn du mir noch einmal so einen Vorhand-Kick-Aufschlag für die Rückrunde, also eigentlich bräuchte ich den jetzt, aber wenn wir da noch mal so ein bisschen
das geht alles gratis mit rein.
Du hast dann auch, natürlich die Möglichkeit, dein Rückhanddiplom abzulegen.
All das ist auf jeden Fall Thema. Ne?
So, und, ne? Das noch wird ein viel ganz mehr runder Plunder, denke ich. Genau, noch viel, viel mehr. Ich habe mir überlegt, das ist mir allerdings auch erst vor 12 Sekunden eingefallen. jetzt haue ich noch einen raus. Und zwar würde ich für jeden Teilnehmer, der sich jetzt vorab anmeldet, eine Martinsbrezel backen.
Ach, guck.
Das mache ich. Ja, geil. Ich habe ja jetzt Spaß dran. Ich habe ja einmal.
Krieg ich auch eine?
Ja, klar.
Ja, das ist toll.
Schön mit Hagelzucker. Ja, so heißt das. Ja, also Hagelzucker obendrauf. Legen wir noch oben drauf. Ja. Ihr braucht keine Angst haben. Ich habe immer das Gefühl, also ich habe so ein paar private Nachrichten zu diesem Instagram oder zu dieser kleinen Instagram-Bewerbung, die wir da gemacht haben. Gibt ja eh keine Plätze mehr. Es gibt Anmeldung, aber wir haben bewusst Wert darauf gelegt, dass wir da jetzt keine Riesenveranstaltung drauf machen, wo man uns vielleicht nur im anderen Hallendrittel mal hört, sondern wir haben das bewusst in einem kleinen Rahmen, oder wir wollen das bewusst in einem kleineren Rahmen halten. Und wir können sagen, es sind Anmeldungen da, aber es sind auch noch Plätze frei.
Genau, es ist schon voll, es ist schon was passiert, aber wir wollen es im kleinen Rahmen behalten.
Ja,
und
voll nicht, weil dann wären ja keine Plätze mehr da.
Genau, aber es wird voll.
Es sind Anmeldungen da, aber es ist, ja, da gehe ich von aus.
Und
nicht zögern.
Ja, und was uns ja auch wichtig ist, dass wir, und deswegen haben wir es jetzt vor allen Dingen über unsere Plattenplausch-Kanäle gestreut, es soll ja auch für die Community sein. Genau. Wir haben jetzt nicht beworben auf diversen anderen Kanälen, weil wir, also ich zumindest, bei dir weiß ich es auch, Lust haben, einige von euch live zu treffen und einfach aus der Kommunikation auch aus den letzten Wochen, Monaten, Jahren und im Wissen, dass wir vielen von euch schon begegnet sind und das immer schöne Live-Begegnungen waren, egal wo. Und wir uns freuen, wenn wir da nochmal ja, vielleicht so einen Trainingstag mit der Community veranstalten. Und genau, ich bin motiviert. Wir lassen uns da was einfallen. Ich habe da schon einiges im Köcher. So viel darf ich verraten,
also du ja sowieso. Immer. Also mit Sicherheit für mich, für uns als Plattenplauscher ein absolutes Highlight. Genau. Nach dem Highlight nächsten Sonntag für uns.
Ja, erzähl mal, was ist da? Das ist ja das absolute. Gab es das schon mal? Zwei Mannschaften oder lange, lange nicht mehr, ne? Zwei Mannschaften, die beide inoffiziell und offiziell erklären, dass sie Interesse an der TDBL haben. Euch nehme ich so ein bisschen voller bei der ganzen Sache, weil ihr das nicht jedes Jahr sagt.
Nee, das wurde, glaube ich, noch nie gesagt. Also es wurde immer, wenn es mal soweit war, wurde es ganz frühzeitig argumentiert, abgetan. Genau, also auch mit Argumenten, weil einfach verschiedene Vorgaben einfach nicht erfüllt werden konnten. Jetzt gibt es, glaube ich, also es gibt jetzt immer noch das eine oder andere oder die eine oder andere Hürde. Also zuerst mal müssen wir die Position oder den Tabellenplatz halten. Dazu gibt es jetzt am Sonntag unseren Hinrundenabschluss in Bad Homburg.
Das wollte ich fragen, spielen in Hessen.
Mhm. Ja, wir spielen in Bad Homburg, Erster gegen Zweiter. Ich sehe uns eigentlich, weiß ich nicht, ich sehe uns auf dem Papier, sehe ich uns vielleicht ein bisschen als Außenseiter, weil Bad Homburg, glaube ich, einfach die für mich vor der Saison ganz klar die beste Mannschaft stellt.
Das wird Helmut anders sehen. Ich tippe, dass Helmut Hampel als Trainerlegende auch vor Ort sein wird.
Klar.
Der wird dermaßen durchmoderieren und euch die Favoritenrolle auch mit reingeben.
Ja gut, das kann er machen, wie er will. Ne? Bei allem Respekt vorm Helmut, den kenne ich ja jetzt auch schon 25 Jahre. Das wird er tun, aber das wird, da sind unsere Jungs auch das, also abgezockt genug, um sich da nicht mehr auf die Schippe nehmen zu lassen.
Ein geiles Spiel auf jeden Fall.
Ich bin mal gespannt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich sehe uns ein bisschen hinten. Das ist so jetzt gar kein, also ich sehe uns insgesamt ein bisschen hinten und ich bin mal gespannt, ja, wie es ausgeht und freue mich auf einen schönen Fight zum Hinrundenabschluss. Und dann wird man auch sehen, was ist bei Borussia Dortmund wie lange spiele ich jetzt? 11. Saison spiele ich. Wurde immer mal so ein bisschen gemunkelt, als wir mal oben mitgespielt haben. Ja, vielleicht könnten sie, aber das hat sich dann auch immer alles schnell
wieder
so im Sande verlaufen. Aber letztens, es ist ja beim BVB traditionell Totensonntag, ist in der Westfalenhalle immer die Mitgliederversammlung, die große, vom Gesamtverein. Und ist übrigens immer eine mega coole Veranstaltung. Ich war dieses Jahr nicht da. Aber die Jahre davor war ich.
Du hast es, glaube ich,
sogar schon mal erzählt. Ja, ich war da schon. Das ist unfassbar. Ja, da sind immer so um die 1000 Mitglieder da. Es gibt ganz Ruhrpott standardgemäß Erbsensuppe und Brinkhoffs. Mhm. Und dann stellen halt alle, gibt es Ehrungen, Berichte von allen möglichen Gremien und Vorständen und Abteilungen, die es in dem Verein gibt. Und unter anderem hat dann natürlich auch unsere neue Abteilungsleiterin im Tischtennis, die Professor Dr. Ursula Reitemeier, ihren Vortrag und oder Bericht über das abgelaufene Jahr abgegeben und dort vorgetragen. Und ich habe mir die Rede, die sie gehalten hat, im Wortlaut dann durchgelesen, beziehungsweise die wurde vereinsintern dann durchgereicht in dem E-Mail-Verteiler. Also der Wunsch ist da, auf jeden Fall. Mhm. Und
spannend.
Bei der Umsetzung gibt es wahrscheinlich, also gibt es natürlich noch Hürden, nicht zu wenig sogar. Aber ich glaube, dieses Jahr, wenn wir tatsächlich Erster werden würden, dann gibt es nicht mehr so viele Argumente, es nicht doch irgendwie durchzuziehen. Mhm. Und dann, dann ist es so. Ne? Jetzt haben wir natürlich als Mannschaft die Aufgabe, das erstmal sportlich den Verein vor diese Aufgabe oder vor diese Entscheidung zu stellen und dann bin ich mal gespannt. Aber die Zeichen
im TDBL-Büro in Fulda, glaube ich, ist das, wenn die Sendung morgen erscheint, da Wahnsinn, die machen sich auch noch eine Kiste Brinkhoffs auf.
Wäre auch nicht schlecht, ne? So insgesamt für die Liga wäre das
klar.
Aber gut, wir müssen jetzt erstmal gegen Bad Homburg gewinnen, wir müssen nochmal so eine Sahne.
Ich bin auf eurer Seite, ich bin nicht BVB-Fan. Aber ich bin, in dem Moment bin ich, sind die Sympathien Sportart einerseits Fan. Ganz, ganz klar verteilt. Das liegt natürlich vor allen Dingen an.
Oh, jetzt hab ich fast schon Druck.
Ja, ja, klar, da muss was kommen. Aber Erich, mal auch nochmal eine Etage höher. Regionalliga Nord ist schön und gut. Das wird auf jeden Fall ein Spaß werden am Wochenende, bin ich gespannt, ob wir uns da den Herbstmeistertitel sichern. Bei euch ist es genauso. Aber es ist ja auch international momentan wieder richtig was los. Und bevor wir wieder in die nicht Niederung, aber in die kleinen Anekdötchen aus dem regionalen Teil gibt's, weißt du noch, gab es doch früher immer im Tischensmagazin die regionalen Seiten, gibt es
ja
eigentlich immer noch?
Regionalteil West, ja, das heißt
diese gelben Seiten.
Regionalteil West,
da habe ich mich immer richtig reingebohrt.
Herrlich. Ja, das heißt jetzt nicht mehr Regionalteil West, sondern die Regionen heißen ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja, das, aber so das Regionalteil, ist das herrlich, großartig. Ja. Beim Fachverband Tischtennis Bremen gab es immer das Rote Buch.
Nee.
Doch, habe ich letztens auf dem Dachboden noch so eine Tischtenniskiste. Mein Vater immer minutiös die Sachen aufbewahrt und habe ich nochmal die roten Bücher da von der Saison 94, 95 gefunden. Und dann nochmal irgendwie 98, 99 und so. Und Wahnsinn. Als junger Spieler alle Bilanzen auswendig gelernt. Von der damals gab es auch noch sowas wie Kreisklasse in Bremen. Jetzt mittlerweile, wenn du, glaube ich, in Bremen dich anmeldest als Verein und deine erste Mannschaft starten lässt, bist du vor der Landesliga. Ist echt traurig. So wenig Teams und wenig Ligen nur noch. Aber damals war das auch gar nicht so wenig. Es war auch eine große Stadt. Oh, da habe ich die Verbandsliga-Bilanzen habe ich dermaßen durchgesuchtet. Ich konnte alle. Oberneuland, FC Oberneuland gegen TuS Fahr Bremen. Klar, 8-8 ausgegangen. Kannte ich Ergebnis, war ich doch da in der Witzlebenstraße in der Bremen-Fahr. Neue Fahr Süd, bin ich doch reingegangen. Klar.
Hattest du eigentlich auch damals als kleiner Bub, also bevor da die internationale Karriere gestartet ist, hattest du da auch so ein Buch in der Schlägertasche, wo du dann immer die Trainingsergebnisse auch eingetragen hast?
Nee, ich habe das in das Buch von meinem Trainer eingetragen. Der hatte so eine wilde Rangliste immer. Die wurde jeden Monat neu aktualisiert. Das Monatsranglisten, hat er immer die ganzen Matches ausgerechnet. Und dann gab es am Ende ein Top 10 oder ein Top 12. Der Werder-Jugend, damals keine schlechte Veranstaltung, muss man sagen. Ach, herrlich. Habe ich auf jeden Fall wiedergefunden.
DIN A5. Schön vergilbt.
Ja, herrlich. Aber das rote Buch, knallrot von außen. Ja, herrlich. Also in diese Bereiche kommen wir natürlich auch nochmal zurück in dieser Sendung, aber es ist WM. Und das nicht nur bei der U17 Fußball.
Ja.
Die haben jetzt ein bisschen größeres Medienecho. Was ich übrigens absurd finde, dass eine Fußball-WM U17 mittlerweile irgendwie auf Sportschau auf 1 oder im Kicker irgendwo da. Also, was ist denn los? Das ist U17.
Ja gut, dann spielen Millionäre schon, ne?
Ja, aber ich meine, ich glaube, das liegt daran, dass Deutschland im Fußball wirklich aktuell sich an wirklich den letzten Strohhalm da irgendwie sucht und hält. Und jetzt ist die U17 aus Versehen ins Finale eingezogen. Also, will ich gar nicht, tolle Leistung bestimmt, gönne ich dir natürlich auch absolut. Aber muss man aber die Kirche mal im Dorf lassen, oder? Dann gucken wir uns so lieber die Tisch ins WM der U17. Wo sind die gerade? In welchem Land? Slowenien?
Slowenien. Und ist natürlich auch, also das war, da musste ich meinen Trainingsmannschaftskameraden Wim Verdonschott erst so ein bisschen trösten.
Nicht dabei,
der,
ne?
Der nicht zur WM nominiert wurde. Ja, wie soll ich sagen, relativ, für mich, ohne da parteiisch zu sein, relativ unbegreiflich. Aber die Entscheidung ist so gefallen. Mhm. Ich habe dann gesagt, naja, wo ist die denn, die WM? Und ich kann mich noch, also um nochmal so ein bisschen zurückzukommen in die guten alten Zeiten, also ich hatte zwei Weltmeisterschaften. Mhm. Eine in San Francisco, in der Stanford University und eine in Madrid.
Schön.
Und dann habe ich ihm so als Trostpflaster mitgegeben, naja, stell dir mal vor, das wäre irgendwie in einem geilen Land oder irgendwie in Südafrika oder so. Jetzt nach Slowenien kommst du immer nochmal, ne?
Ja.
Zur Not, wenn du unbedingt hin willst, ne?
Ja, da sind sowieso 8 Turniere pro Jahr, oder? Vom WTT? Ja, ich war ja auch da damals. Ich habe ja in der Rolle als Wissenschaftler von der Uni Hildesheim war ich da und habe Daten erhoben. Und dementsprechend, da gab es auf jeden Fall schon ein Jugendturnier. Ich glaube, zuletzt waren auch wieder die Herren und Damen da. Also da kommt man nochmal hin. Da kann man Wim nochmal. Und der, ja, stattdessen hat er ja das FIDA in Düsseldorf. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Zumindest am Rande, wenn es mal wieder international in Deutschland richtig klinkert. Da ist er auch eingelaufen. Hat ein geiles Spiel gespielt. Hat 1-3 verloren gegen...
Gegen einen richtig guten Chinesen hat er da gespielt. Ja,
Chichao. Oder wie heißt er nicht? Ich bin nicht. Und toll, ist doch auch eine Erfahrung. Aber nochmal zurück zur WM. Ich habe heute nochmal extra reingeguckt, weil die ja.
Ich glaube, jetzt. Stopp, da habe ich noch ein kleines Anekdötchen habe ich noch dazu, weil der Wim hat, das war relativ lustig und das ist auch so eine Sache, die geht, glaube ich, nur im Tischtennissport. Der Wim hat am toten Sonntag um 18 Uhr noch in der Regionalliga West aufgeschlagen. Da glaube ich, sein erstes oder zweites Spiel in der gesamten Saison verloren. Und dann habe ich gesagt, naja, wir kommen am Freitag spielen wir wieder einen aus, ne? Und dann sagt er, ja, am Freitag bin ich da, aber ich spiele morgen international in Düsseldorf.
Geil.
Ja, das sind auch so, das geht halt nur im Tischtennis, ne? Ja. Sonntagsabends verlierst du in der Regionalliga West und Montag schlägst du auf der internationalen Bühne auf.
Und dann spielst du wieder gegen Erich Botten, das ist halt fantastisch.
Und Freitag wieder im Gymnastikkeller.
Das ja, also Jugend-WM, natürlich liebe Grüße an das deutsche Team. Gibt, glaube ich, ein paar Medaillen zu feiern, nicht im Mannschaftswettbewerb, aber jetzt, ich glaube, im Mixed irgendwie, dass die Annette Kaufmann, glaube ich, spielt mit einem Singapur-Chinesen zusammen, ist im Finale sogar. Und auch André Berns. Ja,
im Halbfinale gewonnen gegen gegen ein deutsches Duo.
Genau, Mia Griesel und André Bertelsmeier.
Griesel.
Genau. Und am Doppel noch ein paar Medaillen. Also es läuft, glaube ich, jetzt medaillentechnisch ganz gut. Und ich habe auch so ein paar Schnipsel irgendwo rumfliegen sehen. Die Rumänen haben, glaube ich, Bronze in der Mannschaft geholt, haben auch stark performt. Also kann man sich wirklich wieder angucken, da was da die Jugend anbietet. Und drücken wir die Daumen. Ne? Vielleicht springt ja noch eine Medaille im Einzel irgendwo raus. Das wäre auch klasse.
Ja, absolut. Ja,
weil die asiatische Dominanz natürlich erdrückend jetzt gerade, wenn man sich es anguckt. Wie heißt der nochmal? Leo Din Chong? Ich habe den Namen nicht. Oh, das ist dünn. Der ist auch bei den Herren, glaube ich, mittlerweile fast in den Top Ten. Der spielt auch wieder mit.
Ja, die sind alle. Also ich sag mal, die richtig guten, die, das ist ja auch dann wieder die Frage, so eine Jugend-WM. Ich meine, ich glaube, der Harimoto könnte da theoretisch auch noch mitspielen.
Ja gut, der lässt ja, genau. Die Liberals lassen auch raus, oder Felix zumindest. Aber unsere chinesischen Freunde nehmen das wieder ziemlich ernst. Ja. Und parallel zur WM müssen wir natürlich das FIDA besprechen. Auch da sind die Ergebnisse heute Abend ja nochmal so ganz frisch reingejuppelt und neben der Personalie Mängel, Steffen, die wir natürlich besprechen müssen, da hast du ja im Vorgespräch, hast du ja eine Ode aufgesagt auf den jungen Mann.
Ja, ist für mich
zu unfassbar, Recht. Genau. Muss ich dir nochmal sagen, was ich ganz spannend finde, es gibt ein Ergebnis, das fällt mir jetzt so ins Auge, weil es erstens ein sehr gutes Ergebnis ist und zweitens, weil ich nicht geglaubt habe, dass die beiden miteinander überhaupt A, nochmal reden und B, dann auch noch doppelt spielen und das auch noch erfolgreich tun. Sadie Meissner spielt mit Ricardo Walter zusammen Doppel.
Warum nicht reden?
Ich erinnere mich da schon an den einen oder anderen, sagen wir mal, mittelmäßig, also von der Stimmung her mittelmäßigen Austausch bei deutschen Meisterschaften. Aber vielleicht war ich auch der Einzige, der das mitgenommen hat. Aber ich freue mich, also unabhängig davon freue ich mich. Und sie haben heute im Halbfinale gegen Liu Dingshu und Cao Wei, den kannte ich jetzt noch nicht, 3-2 gewonnen und stehen im Finale. Doppelwettbewerb.
Ach, die haben da gewonnen, das Ding?
Ja, und Sadie steht auch noch im Mixed-Finale. Also der hat jetzt irgendwie das FIDA in Düsseldorf, das liegt dem jungen Mann. Deswegen liebe Grüße gehen raus natürlich an Sadie.
Hallenvorteil.
Ja, geht, ne? Nicht mehr.
Ja. Wie nicht?
Ist er nicht in Saarbrücken?
Ja, aber gut, ihr kennt da ja alles.
Ja, ne? Das stimmt, ja, klar. Aber auf jeden Fall das dazu. Und jetzt kannst du natürlich gerne nochmal hier die Causa Mängel auftischen.
Ja, also die Causa Mängel, da möchte ich nur einmal, glaube ich, den einfach, hat das für das FIDA letzte Woche in Portugal gemeldet, ist, soweit ich weiß, aus allen Bundeskadern raus. Also hat keinen, ist kein Nationalspieler, ist einfach ein ganz klassischer, bodenständiger Bundesliga-Profi. Ne? Ist ja,
ja so.
Ja. Meldet dann, ich gehe mal stark davon aus, auf eigene Kosten, beim FIDA in Portugal. Und hatte, glaube ich, ist auch relativ spät dieses Jahr in die Saison gestartet, weil er eine Bandscheibenverletzung hatte. Mhm. Mal wieder, muss man sagen. Mhm. Hatte, glaube ich, öfter mal Probleme da im Bandscheibenbereich. Komisch eigentlich, ne? Mhm. Und fliegt dahin, nimmt die komplette portugiesische Nationalmannschaft einmal hops. Mhm. Im Finale belohnt er sich mit dem Sieg über den Koreaner, war nie im fünften Satz. Also alle Spiele relativ souverän gewonnen. Also die portugiesische Nationalmannschaft, die, nicht die Nummer 6, 7, 8, 9, sondern Freitas Apolonia Geraldo. Mhm. Ging an Jan Hoon, glaube ich, den Koreaner im Finale auch 3-1 locker weggespielt. Das war, glaube ich, sonntags. Montags hat er in Mühlhausen gespielt, Bundesliga auf 3 sein Spiel gewonnen. Oder Sonntag, ich weiß nicht, Sonntag, weil Montag hat das FIDA angefangen. Ich glaube, das war Sonntag. Mhm. Auf jeden Fall ist er, musste er rein vom Zeitfenster her, musste er von Portugal direkt nach Mühlhausen gereist sein. Hat sein Bundesligaspiel gewonnen. Die Mannschaft hat das Bundesligaspiel gewonnen, ist dann am nächsten Tag ins FIDA in Düsseldorf eingestiegen und steht dort jetzt wieder im Halbfinale.
Hat übrigens im Viertelfinale heute Abend auch wieder gegen An Jung-hoon gewonnen aus Korea.
So.
Und vorher gegen Alvaro Robles etc. etc. Also man muss sagen, man kann von so einem gewissen Lauf sprechen.
Also da kann ich mich noch an Uli Hoeneß, an das Zitat von Uli Hoeneß erinnern. The trend is your friend.
Ja, aber
ja, und den Menzi und der steht wirklich, im Moment, ne?
Also, ja, also da muss man auch sagen, lieben, besonders lieben Gruß. Fiebern wir mit, finden wir absolut toll. Erich macht sich direkt die nächste Kanone auf.
Auf Menzi, auf genau. Menzi,
gehe ich mit. Klasse. Und auch noch zu erwähnen ist eine tadellose Leistung von Sabine Winter.
Er hat heute im Einzel gegen die Chinesin gewonnen.
Ja, Wu Yangsheng, das ist ja auch wirklich so selten, dass man das jetzt sozusagen unabhängig von der Weltranglistenposition einfach benennen muss, weil die chinesischen Frauen so stark sind in Gänze, dass das auf jeden Fall eine Topleistung gewesen sein muss und dementsprechend auch jetzt im Halbfinale steht. Auch eine fantastische Leistung, zumal im Achtelfinale mit Sofia Polkanova aus Österreich jetzt auch nicht ein No-Name rausgenommen worden ist. Und Shan Xiaona steht auch mit 2 Siegen im Halbfinale. Das ist irgendwie ein gutes Pflaster für die deutschen Spielerinnen und Spieler.
Ja, also der Heimvorteil wird auf jeden Fall genutzt. Das kann man sagen, ne?
Ja, großartig. Ja, das war der Blick in die internationalen Weiten, ne? Da sind wir up to date.
Überall dabei, ne?
Da schauen wir uns rein. Erich, eine News müssen wir noch in der aktuellen Stunde jetzt Richtung TTBL und internationaler Szene mit reinnehmen. Eine Legende kehrt zurück in die TTBL. Chi Chuan wurde verpflichtet von Fulda. Denen geht ganz schön die Düse. Die hören wahrscheinlich auch
Wahnsinn,
zu.
Wahnsinn, ne?
Die hören auch zu.
Die hören auch zu, ne? Die verpflichten nach, ne?
Das ist Wahnsinn, ey. Da hält eure Ulla da eine Rede am Toten Sonntag vor 800 Fußballfans mit 37 Brinkhoff im Kopf.
981 und, anwesende Zuschauer.
Und was das Erste, was am nächsten Tag passiert ist, dass Familie Meng sofort bei Chi Chuan da irgendwie nachfragt.
Jetzt will keiner mehr Letzter werden. Vorher war immer egal, weil eh keiner aufsteigt. Und jetzt sind da auf jeden Fall zwei Vereine in der zweiten Liga, die zumindest sagen, okay, wir schenken nicht von vornherein ab.
Komplette Hektik der DFL.
Versuchen das. Ich glaube, das hat das. Ja, ich kann mich damals erinnern, weißt du noch, als wir in Grenzau waren?
Komplette und da, Panik, ey, das ist so witzig.
Kommentiert haben?
Ja.
Ich finde. Als wir da so kommentiert haben in Grenzau, da ist auch. Also die erste Frage war auch da. Wisst ihr, ob die aufsteigen? Das war.
Ja, das ist mal Hektik da in den. unteren Tabellenregionen irgendwie. Kennt gar keiner mehr, dass man dann auf einmal absteigen kann. Ne? Ja, krass. Und ja,
jetzt sind die von dir abgesprochenen Grundprinzipien des Sports sind erstmal wieder zumindest in Aussicht gestellt.
Theoretisch hergestellt.
Also ich kann auch davon ausgehen, also es kann auch passieren, wir wären Zweiter, der Hauptverein sagt, nee, nur als Erster, seid ihr nicht, Pustekuchen. Bad Homburg, da kommt wieder der Sponsor und sponsert wieder das Tennisturnier und nicht den Tischtennisverein. Das war damals in der Presse ein großes Thema, ne? Da war irgendwie ein großer Sponsor, der hat sich entschieden zwischen Tischtennis und Tennis und ja, halt gegen Tischtennis. Mhm. Das kann ja jetzt wieder passieren und dann ist alles nur Pustekuchen, heiße Luft und nichts passiert.
Aber Chichuan hat sich trotzdem seine X-Steinchen da mitgenommen für die sechs Auftritte da.
Ja, wäre mal interessant zu wissen, das wievielte Mal der jetzt in die Bundesliga wechselt.
Und ich würde auch gerne, was verdient so einer jetzt für so eine Halbserie bei Fulda?
Ja, ich glaube, die werden ja, das hat ja unser Gast, den wir hatten, Nico Barat, gesagt, dass die ganz klar nach Einsätzen bezahlt werden. Ne? Also das sind Künstler, die schreiben eine Rechnung pro Einsatz und dann sie zu.
Also er ist wirklich ein Künstler.
Ist ja auch Faktenkünstler, also der kann auch mal sagen, ich arbeite als Legende, ne? Ich bin, Berufsbezeichnung Legende.
Ja. Ich bin wirklich im
freischaffender Künstler. Der ist, ne? Ja, der ist ja gut, ich stehe immer in der zweiten Reihe und schwing von hinten beidseitig komplett durch, bis einer schneller ist.
Ja, und der ist flott auf den Beinen, der Junge immer noch.
Ich habe das heute mal so quer gelesen, der hat an 17 Weltmeisterschaften teilgenommen.
Ja, das ist 17. Der ist lange dabei schon, der ist schon lange in der Szene. Mhm. Das ist so. Ja. Herrlich. Erich, wir wollen natürlich noch das World Cup Aufgebot des DDDB,
ja, müssen wir auch noch mal kurz. Da musst du mich sagen, mal, oder? Ja, da musst du mich mal so ein bisschen, da bist du eher am Strang als freier Mitarbeiter. Da blicke ich gar nicht jetzt mehr durch. Also da weiß ich gar nicht.
Als freischaffender Künstler ist.
Auch, ja.
Ja, das ist ja so ein Mixturnier, das ist ja eine Mixveranstaltung. Das ist ja eine Mixveranstaltung, bei der jetzt nicht nach den gängigen Tischtennisregeln gespielt wird. Es trotzdem Weltranglistenpunkte gibt. Ich finde es irgendwie ein Stück weit sympathisch, jetzt auch das Aufgebot des DDDB, das zumindest, glaube ich, jetzt in enger Absprache mit allen beteiligten Nationalspielern und Nationalspielern stattgefunden hat. Und ich finde jetzt irgendwie, dass da insgesamt sechs, ja, spannende Spielerinnen und Spieler anreisen. Bei den Damen Chan-Chan-Na, Sabine Winter und Johan Wang sind mit dabei. Und bei den Herren mit Sadi Meissner und Kai Stumper, ja, die zwei sozusagen nachrückenden, aktuellen, jüngsten Spieler der Nationalmannschaft. Und mit Ricardo, jemand, der auch gerade extrem in Form ist und sicherlich auch da performen kann, auch gerade Doppelmixed, das ja, glaube ich, gespielt wird. Auch sehr gut performt und immer einen Einsatz rechtfertigt. Und ich glaube, es ist insgesamt hochgradig besetzt. Und Xiao Yong als Trainer fährt mit, kennt die auch alle perfekt. Und ich glaube, es ist irgendwie wahrscheinlich für die Teilnehmenden ein gutes Event in China. Ich tippe, dass da auch wieder was los sein wird. Und ich gucke es mir aber nicht an.
Aber Lennart, darf ich mal eine Frage stellen? Du sagst jetzt, es gibt Weltranglistenpunkte bei dieser Veranstaltung. Mhm. Ich meine, wir haben ja im nächsten Jahr eine Olympiade. Mhm. Sind das dann Weltranglistenpunkte, die auch ausschlaggebend sind für die Teamsetzung in Paris?
Ja, die Teamsetzung, die wird ja auch über die Weltrangliste bestimmt.
Aber dann, ich sag mal, du hattest das, glaube ich, vorhin am Telefon gesagt, als deine Pizza verbrannt ist.
Das lief eine halbe Stunde, die Verbrennung.
Ja. Die Chinesen und die Japaner schicken schon die erste Garde da an Ring, ne?
Ich habe jetzt das. Oh, scheiße, fast ja verschreckt, das ist mir auch ruhig, bleib ruhig. Also, ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, wen die anderen Mannschaften schicken. Es wurde nur, glaube ich, irgendwo gelesen, dass die zumindest die gastgebenden Chinesen da, glaube ich, schon mit der allerersten Garde. Hier steht's auf Tischtennis.de, habe ich es gerade nochmal nachgelesen. Topfavorit ist die Tischtennis-Übermacht China, die sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die Weltmeistermannschaften stellt. Also, die machen ernst.
Aber dann wäre es ja schon interessant, wenn die, also stell dir mal vor, bei so einem, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal, Veranstaltungen dazu.
Ja, vor allen Dingen, ganz kurz muss ich dir reingreifen.
Wenn du dann
oder?
Da jetzt, dann mach mal.
Ja, weil ich will das nochmal das Spielsystem, was du auch sagst, neue Veranstaltung. Ich habe es jetzt, ich hatte es schon zuvor einmal überflogen und jetzt sehe ich es auch nochmal ganz klar hier. Jedes Mannschaftsspiel besteht aus maximal 5 Begegnungen, die allesamt über 3 Sätze ausgetragen werden, sodass das Resultat pro Spiel entweder 3-0 oder 2-1 lautet. Die allesamt über 3 Sätze ausgetragen wird. Und ein Mannschaftsspiel ist dann zugunsten einer Nation entschieden, wenn diese 8 gewonnene Sätze auf sich vereint. Was ist das denn?
Also 4 Spiele. Nee.
Nee, maximal 5 Spiele sogar.
Muss ja nicht.
Aber 8 Sätze, was ist das für eine Regel?
Also das ist ja, naja, aber stell dir jetzt mal vor, bei so einem Larifari da, verkimmelst du jetzt als Deutschland deine Setzung bei Olympia und spielst nicht im Finale gegen China und freust dich dann im schlechtesten Fall über eine Silbermedaille, sondern spielst schon im Viertelfinale gegen China, fällst dann krasse keine Medaille und dann sagt der DOSB, ja, dies Jahr gar keine Medaille. Und dann sagt der Finanzminister, um nochmal politisch zu werden, der sagt dann, ja, wir brauchen ja irgendwo 60 Milliarden und wenn ihr keine Medaille mehr gewinnt, dann ziehen wir da nochmal was ab und das Ganze, also das hat ja Auswirkungen.
Ja, ist ein bisschen apokalyptisch, aber ich glaube...
Ja, das ist jetzt, ja, ich bin Ossi, ne? Ich gehe immer vom Schlechtesten aus.
Aber ich glaube, also ich glaube, wenn eine Chance bestünde, dass das sozusagen der Outcome sein könnte, dann wäre das...
Würden die gar nicht teilnehmen oder mit einer anderen Mannschaft
antreten? Ja, ich glaube, da gibt es ja wirklich auch im DFB maximal Experten, die es mit den Weltranglistenpunkten, glaube ich, schon durchrechnen können. Gehe ich jetzt mal nicht von aus, aber es ist auf jeden Fall absurd, dass da Weltranglistenpunkte vergeben werden. Das haben wir letzte Sendung auch schon besprochen und da bin ich auch weiterhin, das kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
Ad absurdum.
Das wird ad absurdum geführt, ist so.
Na?
Ja.
Und auch ich kann das sagen als nicht, naja, ach komm, ist so. Das ist doch Mist.
Das ist alles Mist. Erich, wir haben...
Und Veranstalter ist wieder WTT, ne?
Ja, immer fleißig WTT, immer rein
damit. Immer fleißig weiter. Dann würde ich übrigens auch mal... Da würde ich mir zur nächsten Sendung oder ich glaube schon zum Lehrgang, da würde ich gerne mal den Menzi in der Zwischenzeit befragen, wie denn die Kosten-Nutzen-Rechnung jetzt war. Ich meine, der hat 180 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht. Also 180 Plätze nach oben ist jetzt, glaube ich, die 120 der Welt oder 121, sowas in der Richtung. Aber ich würde gerne mal so eine Kosten-Nutzen-Rechnung für einen Turniersieg beim FIDA in Portugal, wo du wirklich 4 absolute Weltklasse-Spieler schlägst.
Ja, aber das haben, genau, die kann ich dir gar nicht vorrechnen.
Ja, genau, aber ich glaube, der Sieger kriegt dann tatsächlich 500 Euro, ne?
Ja, 500 Dollar, glaube ich sogar.
Dollar, ja, gut, das kommt dann drauf an. Der Wim hat mir gesagt, 350 Euro Startgeld beim FIDA in Düsseldorf.
Ja, das ja haben wir schon.
Du kannst ja maximal auf einer Badematte schlafen und darfst eigentlich nur.
Ja, das ist absurd. Ich meine, es ist absurd, dass es das gibt, aber es ist auch absurd, dass die Spieler scheinbar nicht genug Macht haben, um in dem Fall WTT zu sagen: Ey, ganz ehrlich, das geht nicht. Mhm. Aber es machen ja auch alle mit. Also von daher, man kann sich darüber ärgern. Und es ist natürlich, es ist eine Farce, dass man ein international hochkarätig besetztes Turnier gewinnt und geht mit maximal Minus daraus. Und es zeigt, dass zumindest auf der Ebene schon einiges nicht ganz richtig läuft. Ich finde, das ist damit ist es eigentlich unterschrieben. Aber es wird eben auch nichts geändert, tippe ich mal, solange dann irgendwie alle mitmachen, ne, und sagen, die Weltranglistenpunkte sind so wichtig. Und Menzi ist jetzt, glaube ich, auch keiner mehr, der jetzt irgendwie auf die 500 Dollar gucken muss, nach 20 Jahren Profi-Bundesliga-Karriere. Dass es trotzdem absurd ist und für junge Spieler natürlich ein Skandal, dass man so ein Turnier gewinnt und dann irgendwie gucken muss, dass man nach Hause kommt. Aber ja, haben wir uns schon so oft drüber geärgert. Ich mach's heute nicht nochmal.
Nee, gibt's Schlimmeres, ne?
Da können wir doch lieber mal was ganz anderes hier thematisieren, Erich. Pass mal auf.
Am Rande der Bande.
Wir sind ja mittlerweile auch ein sportpolitischer Podcast. Tischenspezifischer
Natur. Wir sind ja auch gerade nochmal in die Finanzpolitik eingestiegen.
So.
Ne?
du hast es ja nochmal durchgerechnet, was Christian Lindner auch nochmal sagen könnte zu so einem World Cup. Ne?
Ja, gut, dass der dazu nicht befragt wird.
Ja, und wir haben jetzt ja auch mit, wir haben jetzt seit einer Woche, glaube ich, ein bisschen länger, haben wir jemand Neues an der Spitze unseres Tischtennisverbands in Deutschland. Und ja, natürlich gehen auch.
Ja, es gab einen Bundestag vor einer Woche in, weißt du wo?
Frankfurt, oder?
War der in Frankfurt?
Ich glaube schon.
Ja, auf jeden Fall.
Knappe Wahl, aber gewählt wurde er.
Knappe Wahl, gewählt wurde er. Andreas Hein.
Neuer Präsident.
Multifunktionär, habe ich irgendwo gelesen. Multifunktionär. Und ist der neue Präsident vom Deutschen Tischtennisbund.
Glückwunsch.
Ja.
Und als wir darüber gesprochen haben, wir hatten mal gemeinsam eine Begegnung mit ihm.
In Berlin war das, ne? Bei einer deutschen Meisterschaft. Kann ich mich, ja, du hast das, ich hatte das schon, ich glaube, absichtlich verdrängt.
Ja, wir hatten, ich weiß noch, wir saßen auf der Tribüne und irgendwie, ich glaube, er war, was er auch wirklich gern und gut macht, ist Sachen zu organisieren, auch bei den Veranstaltungen oft in der ersten Reihe zu sein, sich da reinzuwerfen. Und ich glaube, dass er irgendwie beteiligt war an der Veranstaltung, also an der Ausrichtung der deutschen Meisterschaften in Berlin, meine ich. Und
ich glaube, er hat das mit seinem Verein Eastside Berlin,
genau,
den er ja auch managt und genau anführt, hat er das Turnier ausgerichtet.
Ja, und da hatten wir, glaube ich, eine Begegnung, weil wir irgendwie uns etwas prüde verhalten haben.
Ja, was heißt prüde? Also das
ist ja doch, ich möchte mich hiermit auch noch mal ganz offiziell entschuldigen. Wir haben uns etwas prüde verhalten.
Ich nicht.
Okay.
Also nee, weil wir wollten über eine Umrandung steigen, um direkt in den Hallen, ja, um in den Innenraum der Halle zu gelangen. Der Ordner hat uns aber darauf hingewiesen, dass wir 499 Meter außen rum gehen müssen und diesen Eingang nehmen müssen. So war es nämlich. Und wir hätten nur über eine Umrandung, eine Tischtennis-Umrandung, 73 Zentimeter hoch hätten wir steigen müssen und dann wäre der Drops gelutscht gewesen.
Ja, du redest aber so, als ob wir das
und dafür
wir haben es schon auch gemacht, erinnere ich mich
zumindest. Haben wir es gemacht? Das habe ich... Ja, auf jeden Fall hat der Security-Mensch da gesagt, das geht auf gar keinen Fall und das habe ich stark in Frage gestellt, ob das auf gar keinen Fall geht. Das kann
ich, und in dem Moment lief, glaube ich, auch Andreas Hein als Cheforganisator durch die Halle und war not amused, wie wir mit den Ordnern sprechen. Ungefähr so war es, ne?
Ja, aber gut, wir waren auch not amused, dass er uns dann demonstriert hat, wie er über diese Bande steigen kann und wir nicht.
Ja, stimmt, er hat dann Access All Areas und wir waren eben nur Teilnehmende.
Genau. Wir waren nur die Hauptdarsteller, genau, ja. Regisseur darf alles und der Hauptdarsteller, naja, ach, also auf jeden Fall, das war so ein bisschen komisch, aber vielleicht gibt es ja nochmal in Zukunft eine Möglichkeit, darüber irgendwie zu sprechen und das irgendwie nochmal zu rekonstruieren.
Ja, oder auch nicht. Und wir machen mal einen Schwamm drüber. Ne?
Schwämmchen.
Ja, auf jeden Fall neuer Präsident und in dem Fall auch natürlich, ja.
Kommissarisch, ne?
Kommissarisch und eine wichtige Aufgabe, weil jetzt die auch sozusagen der Spitzenverband sich umstrukturiert und sich neu, zumindest in den höchsten Ebenen nochmal aufstellt.
Professioneller aufstellt,
ja, daran mit der Zeit geht und er sein wird, der sicherlich dann diesen Prozess mitsteuert, bevor es dann, glaube ich, so in circa einem Jahr dann noch wieder einen neuen Bundestag geben wird, bei dem dann auch nochmal neu gewählt wird. Aber das ist eine Meldung
wert. Ne? Kommissarisch,
auch ein Plattenplausch, klar.
Ist so, muss sein, klar.
Ja, ist drin. Wir haben auch, Erich, das haben wir natürlich jetzt wieder vom Übergang her komplett verwemst. Wir werden ja immer wieder angesprochen mit der Frage, dass die beliebteste Kategorie kommen soll. Und mir ist es nämlich gekommen, das kann man sagen, weil ich am Wochenende, am Samstag genauer gesagt, gegen Wang Yang Sheng vom SV Sieg spielen will, mittlerweile 62 Jahre alt.
Da hast du mich aber auch heute vor einer halben Stunde, vor einer Dreiviertelstunde erwischt, wirklich wie damals in der tiefen Vorhand.
Ja, und da habe ich gesagt, Erich, ich weiß, was jetzt kommt.
Das große Plattenplausch-Ranking.
Und zwar zu den Gegnern aus unserer Karriere, gegen die wir am häufigsten gespielt haben.
Ich antworte jetzt komplett, ohne mir vorher auch nur weise Gedanken dazu gemacht zu haben.
Ja, und vor allen Dingen hast du Jochen Lang von My Tischchen ist, glaube ich, sofort angefunkt, um versucht, auf allen Wegen eine Statistik zu bekommen.
Ja, ich habe ihn um 23.30 Uhr habe ich ihn praktisch aufgefordert, mir innerhalb von einer Minute 20 zu antworten. Er hat es fast geschafft. Es waren 2 Minuten 20.
Lieben Gruß an Jochen, das ist wirklich Wahnsinn. Da ist er online. Ja. Und deswegen.
Und war sogar noch kritikfähig, weil ich habe mich dann aufgrund deiner Anfrage, als du dann deine verbrannte Pizza gegessen hast, habe ich mich ganz kurz einmal in diese, in meinen MyTischTennis Premium Account eingeloggt. Mhm. Und habe versucht, das irgendwie zu finden. Gegen wen hat man denn am häufigsten gespielt und gegen wen habe das irgendwie versucht zu filtern, aber ging nicht.
Aber was geht, und das haben wir dann in der Folge sofort besprochen, Head-to-Head.
Head-to-Head, und das, da gab es auch, also ich habe mich da einmal so ein bisschen durch die deutsche Rangliste geklickt und da habe ich wieder gemerkt, wie das gefühlt oder die gefühlte Wahrnehmung ja von den nackten Fakten, von den nackten Zahlen dann doch, ja, wie es da Unterschiede gibt, einfach in der Wahrnehmung, ne?
Ja, ich finde, das können wir jetzt auch ein Stück weit konkretisieren hier in diesem Moment, Erich.
Es geht so. Also in dem Moment könnten wir damit auch einfach aufhören.
Es geht natürlich auch um das Head-to-Head zwischen den Plattenplauschern. Und ich habe das ja ein bisschen gerochen. Und obwohl ich das letzte Spiel in Köln ja eigentlich als ein kleines Präsent, sage ich mal, überreicht habe.
Geschnürt und
verpackt.
Gewickelt auch.
Gewickelt. Ist die Führung natürlich auf meiner Seite. Das heißt, wenn du das ausgleichen möchtest, dieses Head-to-Head, müssten wir uns nochmal, wer weiß, in welchem Jahr, nochmal die Klingen kreuzen. Ich meine, du gehst jetzt in die TTBL, ich bin in der Regionalliga, das heißt, momentan sind wir weiter denn je auseinander, aber vielleicht kommt es ja nochmal dazu. Ja, du musst nur vorsichtig sein, dass ich dich vorher nicht in der deutschen Liste überholt habe.
Ja, Rüdiger, du bist ja, das ist ja auch so ein Ding in der deutschen Rangliste, das ist eine unfassbare Gewinnerrangliste, dieses System. Das ist gar keine Kritik, das ist einfach so.
Das ist wirklich so. Das stimmt.
Ich lege meine Punkte, die ich habe, jedes Wochenende irgendwie auf den Tisch und sage, komm, greif zu.
Ja, das
und
stimmt.
Und du gehst immer.
Ich auch. Also wenn bei mir das Ding mal purzelt, dann purzeln die Punkte auch wieder. Aber ja, gut, Spaß beiseite. Mal ehrlich jetzt, fangen wir an mit dem Ranking. Willst du oder soll ich starten? Wie ist dir lieber, Erich?
Ich kann ruhig starten, ja.
Ja, dann los.
Schwierig irgendwie so ein 1, 2, 3, aber ich kann mich an viele Duelle oder man merkt sich ja, ich erinnere mich an so intensive Duelle und so gerade in den letzten 7, 8, 9, 10 Jahren habe ich doch sehr, sehr oft gegen Alexander Fleming gespielt.
Ah, das Ossi-Duell in der zweiten Liga. Ja, ja.
Das Ossi, ja, genau.
Das glaube ich.
Das war oft und bin mir fast sicher, dass das, also das ist auf jeden Fall in der Top 3, das ist meine Nummer 3. Mhm.
Ja, also meine Nummer 3 ist auch ein Ossi. Mhm. Und ich habe auch lange überlegt, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das statistisch einer Überprüfung standhalten würde, so wie wir ja auch gerade gesagt haben, müsste man das ja selber raussuchen, aber ich meine, dass ich unfassbar häufig gegen Hermann Mühlbach gespielt habe. Auch wenn er schon einen ganzen Tacken jünger ist als ich und wir in der Jugend jetzt nicht so häufig die Kellen gekreuzt haben, aber so ab dem, ja, schon in der Jugend, schon einmal, glaube ich, erinnere ich mich, und dann aber vor allen Dingen im jungen Erwachsenenalter ganz häufig, und weil Hermann ja auch dann ziemlich self-made quasi den Weg in die zweite Liga geschafft hat und sich da auch etabliert hat und auch in mehreren Vereinen im vorderen Parkkreuz mal, vor allen Dingen im mittleren, glaube ich, auch hinten unteren Parkkreuz gespielt hat.
Hat auch mal für den BVB gespielt.
Genau, also. Habe ich, glaube ich, wirklich über ein Jahrzehnt gefühlt mindestens die beiden Matches in der Liga plus Pokal, plus als wir beide im Westen gespielt haben, auch erinnere ich mich an mehrere Duelle bei Westdeutschen Meisterschaften und auch noch bei Ranglisten. Also ich würde jetzt mal tippen, dass wir insgesamt sicher über 20 Mal offiziell die Klinge gekreuzt haben. Head-to-Head würde ich jetzt sagen, ganz kleiner Vorteil für mich vielleicht 50-50. Ich habe aber relativ gerne gegen ihn gespielt, auch als er wirklich in seine Hochphase hatte und Aufschläge noch und nöcher da reingedreht hat und es wirklich tückisch war gegen ihn.
Mit dem ganz persönlichen Querschnitt.
Ne? Der Querschnitt, der kam auch manchmal gegen mich. Da war das Gute, beim Querschnitt war das einzig Gute, dass jeder Dritte ein Fehlaufschlag war.
Am Anfang, ne? Gut, der hat immer noch einen pro Satz, haut er immer noch weg.
Ja, ja. Also Hermann Mühlbach ist meine Nummer 3. Das waren heiße Matches.
Auch noch ein Anekdötchen dazu. Ich war ja damals mit dem Hermann, wir haben ja alle zusammen für Sachsen gespielt.
Stimmt.
Was ein Und Team. Und auch, ja, ja, wir haben in Sachsen, also für Sachsen den Deutschlandpokal zusammen gespielt und gewonnen. Und wir haben ja auch bei Lehrgängen in der Jugendnationalmannschaft zusammen trainiert. Und der Hermann, der hat ja sich dann immer die Kelle so in die Brust gehauen beim Aufschlag. Mhm. Und er hatte dann so ein rotes Brustbein, weil er sich immer wieder die Kelle dagegen gehauen
hat. Stimmt, ich erinnere mich.
Aber der hat nicht aufgehört. Der hat immer weiter gemacht und hat immer weiter sich das Brustbein zertrümmert.
Ja, stimmt, das erinnere ich auch. Ja, ich habe das dann live und wirklich extrem laut auch nochmal hören dürfen, als ich mal mit ihm doppelt gespielt habe, zusammen.
Ach, hat das geschallert. Der haut sich da immer dagegen.
Durch den ganzen Körper ist das vibriert.
Ist ja auch spindeldürr, der Mann.
Oh, es hat wirklich Holz auf Knochen, ne?
Mhm. Boah. So ähnlich.
Ja, schön. Deine 2, Erich. Ja. Wer ist der, wo du denkst, am zweithäufigsten gegeneinander?
Ja, liegt ein bisschen länger zurück, weil er auch seinen Lebensmittelpunkt verändert hat. Aber ich kann mich auch an unheimlich viele Duelle, so wie du es gerade gesagt hast, nicht in der Jugend, aber diverse Spiele bei damaligen Top-48-Turnieren, regelmäßig in der zweiten Liga im Schwimmbad, regelmäßig bei westdeutschen Meisterschaften, bei westdeutschen Ranglisten, immer zweimal in der Liga. Roman Rosenberg, da habe ich unheimlich viele Spiele gemacht.
Ja, stimmt.
Ja, gefühlt, am Anfang habe ich viel gratuliert und am Ende hat sich, glaube ich, ein bisschen gedreht. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich minimal vor bin.
Wobei, das könntest du ja gleich mal checken bei meinem Tischtennis.
Soll ich mal gucken?
Guck mal rein parallel. Komm mal. Roman Rosenberg müsste ich auch, glaube ich, bei mir mit aufnehmen. Ich hatte noch mal ein Jahr mit ihm zusammen in der Mannschaft und immer, wenn man mit Leuten zusammen in der Mannschaft spielt, hat man das Gefühl, man hat nicht so oft gegeneinander gespielt oder hat auch diese Erinnerung gemeinsam. Aber das ist auch ein Spieler, das ist bestimmt auch, geht den Lauscherinnen und Lauschern bestimmt genauso. Wenn man gegen jemanden so häufig spielt, hat dieser Wettkampf auch so eine ganz eigene Dynamik. Dann werden so bestimmte Mechanismen eigentlich ausgeschaltet, ne? Weil man so häufig gegeneinander gespielt hat, dass man eigentlich genau weiß, was passiert, dass man taktisch eigentlich genau weiß, was man machen soll und was nicht. Und trotzdem so ein Spielverlauf immer so eine gewisse Eigendynamik hat. Und ich finde es auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei diesen Duellen, also bei den Spielern, gegen die man ganz, ganz häufig an den Tisch gegangen ist, dass es selten so war, dass es so ganz einfach durchgelaufen ist. Also, dass man ganz klar 3-0, 4-0 bei einer anderen Veranstaltung wie Westdeutschen oder so gewinnt oder verliert, weil man irgendwie immer wie so einen eigenen Wettkampf hat, wo man eigentlich weiß, dass man irgendwann nochmal so kurz zumindest Lunte riechen kann oder sich zurück und reinkämpfen kann in so ein Match.
Zack, hier habe ich's. Begegnung zwischen dir und Roman Rosenberg. Siehst du, habe ich doch einen richtigen Riecher gehabt.
Ja.
9-7 bin ich.
9-7, auch 16 Mal, krass, ja. Aber kannst du das unterschreiben, was ich gerade gesagt habe, so diese eigene...
Absolut, ja, wenn du oft gegeneinander spielst, dann geht's eigentlich, also kannst du eigentlich immer direkt im Fünften anfangen, ne?
Oft, ne, ist echt spannend, dass man das dann auch nicht durchgeht, also ich erinnere mich auch, dass man das dann nicht so richtig durchkriegt, auch wenn man die ersten zwei Sätze irgendwie kippt's dann doch nochmal kurz und man gerät in so einen Rhythmus, den man irgendwie kennt und obwohl man vielleicht gerade in Topform sich sonst irgendwie befindet oder spielt und andersrum genauso. Ja, Roman würde ich irgendwie auch mit reinnehmen wollen, aber habe ich jetzt ja nicht. Deswegen, meine Nummer 2 ist ehrlich gesagt, ich glaube, Wang Yangsheng. Ich weiß es nicht genau, ob das überhaupt stimmt, aber ich habe gefühlt jede Zweitligasaison gegen ihn gespielt, eine Zeit lang, als wir beide oben gespielt haben. Dann habe ich ein Jahr mit ihm gespielt in Sieg. Und dann habe ich auch nochmal, ich glaube, 2 Jahre in den Drittligasaisons mit dem FC gegen ihn gespielt. Und jetzt, die letzten Jahre, ist es weniger geworden, sodass ich mich sehr freue am Samstag auf die Partie in Sieg. Ah, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich so häufig war, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr einprägsam, weil es unglaublich bitter am Anfang war. Ich glaube, selten so kassiert.
Ja, der kann dich so gut vorführen, ne, mit seiner Noppe auf
der Hand. Und ich wirklich damals komplett
da reinläufst,
ganz ohne Rückhand.
Mit seiner Mumpe hat er nicht so viele Probleme mit deinem Aufschlag und dann...
Genau. Genau so war es, ja. Und dann wirklich, damals war ich noch wirklich so ganz, ganz krass vorn dominant unterwegs gewesen und der war ja auch perfekt oder sehr, sehr stark im Blockspiel, im Passivspiel immer schon. Mhm. Immer gegen die Laufrichtung. Man konnte nie sehen, wo er hinzieht, wohin blockt. Oh Gott, ich darf ihm jetzt nicht zu stark reden, sonst kriege ich am Samstag gar keinen Boden auf dem Fuß. Aber auf jeden Fall viele Matches und am Ende habe ich ihn auch ein paar Mal bezwingen können. Das waren dann auch sicherlich für mich immer noch, ja, so Siege, wo man mit so einer gewissen Demut irgendwie dann das auch erfährt, ne? Weil man so denkt, boah, liegt jetzt schon auch daran, dass er mittlerweile
62
ja
wirklich, ist.
Ja, oder damals auch schon irgendwann weit über 50 war und man dachte, ja, wenn der, es liegt einfach auch daran, dass er weniger, lange schon, ganz lange weniger trainiert und einfach eine Klasse hat, wo man immer noch so denkt, ja, das ist einer, wirklich einer der besten Spieler, gegen den man wahrscheinlich jemals hat spielen dürfen. So, ne, zurückblickend, so als, glaube ich, vize-chinesischer Einzelmeister und ja, die Anekdoten kennen auch alle, ne? Kann man, glaube ich, auch immer noch Jörg Roskopf mal fragen, wie sein erstes Spiel gegen ihn war und so. Der ist ja irgendwie eingeschlagen in Deutschland mit einer 36-0-Bilanz in der ersten Liga. Ist da, glaube ich, ganz gut durchgestartet. Ist ganz gut reingefunden in seinen ersten paar Jahren in Europa. Also, Wang Yangsheng auf jeden Fall bei mir im Ranking hat seinen Platz sicher. Wer ist bei dir so die Eins? Was war derjenige,
ja,
wo du so
gekramt hast? Ja, ich kann mich auch an, also das ist, ja, ich habe gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht mehr gekramt, weil wir dann auch irgendwann mal starten mussten, weil morgen ist ja auch wieder ein Arbeitstag und ein Trainings- und ein Abschlusstrainingstag. Ich kann mich aber noch an unglaublich viele, weil auch intensive Spiele erinnern, gar nicht so sehr auf Mannschaftsebene, aber sehr viel auf Turnierebene und auf Ranglistenebene. Ich kann mich an unfassbar viele Spiele mit Michael Servati erinnern.
Ja, das.
Ich habe verloren, aber ich habe nicht so oft verloren. Da bin ich, glaube ich, deutlich vorne gefühlt. Aber wir haben, glaube ich, in der Liga, also wir haben im Pokal, glaube ich, schon mal gegeneinander gespielt und auf allen möglichen Turnieren, die es hier so in der Region gibt, haben wir gegeneinander gespielt.
Das waren Turnierspieler, ein klassischer, stimmt.
Genau, der ist im Sommer auch immer. Ich bin ja auch, als ich noch ohne Frau, ohne Kind unterwegs war, bin ich ja im Sommer auch immer über alle Turniere gereist und habe mir da meine Urlaubskasse aufgebessert. Und bin da wirklich, ich hatte auch wirklich, also nicht nur wegen dem Geld, ich hatte wirklich unfassbar Spaß daran, einfach Tischtennis zu spielen, immer weiter Tischtennis zu spielen. Und ja, der Michi auch.
Ja, der liebt Tischtennis. Ne? Wenn der so anfährst, ne?
Wenn
er so rumtrippelt,
wenn dann die Hacke zum Arsch geht beim Miffbuff, dann muss er aufpassen, dann ist er heiß gelaufen. Und ja, wir hatten da viele heiße Duelle, jetzt zuletzt erst beim Table Tennis Tomorrow Turnier in Essen haben wir gegeneinander gespielt, dann haben wir, das war jetzt im Sommer, im Januar, haben wir
sogar, da habt ihr euch hier so ein bisschen angezickt, habe ich gesehen.
Da gab es ein bisschen Lieden. Ja gut, ich kann mich da auch an ein Spiel erinnern.
Ja, bei klar.
Westdeutschen Meisterschaften.
Ja, bitterstes, eins der bittersten Spieler meiner Karriere gegen Mifbo verloren, gegen Michi.
Da war auch wenig Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, aber,
das muss ja auch nicht immer sein.
Nee,
aber
muss ja auch nicht
da sein. Gab's, in Essen gab es so ein bisschen Lichtprobleme. Die mussten wir dann einmal kurz besprechen.
Ist ja auch in Ordnung.
Austausch. Austausch muss sein. Kommunikation ist alles. Und wir haben auch bei den Westdeutschen Meisterschaften im Januar gegeneinander gespielt in Waltrop. Das weiß ich. Also die letzten beiden habe ich definitiv gewonnen. In Essen habe ich 3-1 gewonnen. In Waltrop habe ich 4-1 gewonnen. Aber ich kann mich auch an Niederlagen erinnern, auf jeden Fall. Aber ich habe deutlich mehr gewonnen als verloren, vom Gefühl her. Mhm. Und das waren so immer so klassische Off-Season-Matches.
Schön.
Ja, genau.
Ja. Ist bei mir sicher auch in den Top 10. Aber nicht ganz so doll wie bei dir, glaube ich. Einfach, weil er noch ein bisschen jünger ist und relativ spät ja auch nochmal diesen Sprung dann in die Bundesliga geschafft hat, glaube ich. In der Jugend, meine ich, war nicht ganz weit vorne in Deutschland, aber auch auf jeden Fall, ja, mittlerweile wirklich auch
Ja, gut, ein gestandener Drittliga-Obenspieler, ne, der absolut, sicherlich auch, wenn er wollen würde, wahrscheinlich auch in der zweiten Liga Fuß fassen würde.
Klar.
Ohne Probleme und der absolut.
Auch ein witziger Typ einfach. Ja. Einfach eine, irgendjemanden, an den man sich dann irgendwie erinnert, auch wenn man gegen ihn spielt. Unabhängig von seiner Leistung auch, ja. Tolles Spielsystem. Einer derjenigen, der sehr früh dieses.
Das hast du gerade aber schön abmoderiert, Lennart.
Was denn?
Das hat mir gefallen. Das war journalistisch, war das gerade.
Aber was meinst du jetzt genau? Ich freue mich über dein Lob, aber.
An jemanden, an den man sich erinnert, unabhängig von der Leistung.
Ja, ist so. Ich fand, das war immer ein Typ irgendwie.
Ja, sicher. Ja, der hat auch immer gekratzt, gekämpft, gebissen.
Und auch ein geiles Spielsystem einfach gehabt. Der hat die Aufschläge reinserviert, schön halblang.
Halblang und dann offenes Spiel, komm.
Ja, und dann vor allen Dingen immer Dropkick. Beidseitig.
Ja.
Ist er da rumgesprungen. Herrlich. Mhm. Erich, meine Eins ist, weil ich es nicht weiß, wer von beiden derjenige ist, gegen den ich es häufiger gespielt habe, deswegen nehme ich sie im Doppelpack. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm.
Na gut.
Geht zurück. Und es ist ja auch so, dass man das nicht außer Acht lassen darf. Deswegen bei dir für mich klar, dass Alex Fleming irgendwie dazugehört, weil du ja auch so vom Baujahr her sicherlich auch in der Jugend häufiger nochmal gegen ihn ran durftest.
Nee, gar nicht. Der ist deutlich älter als ich.
Ah, okay. Aber gut, dann habe ich gedacht, dass ihr vielleicht sogar in der Jugend auch schon mal dass ihr schon mal aufeinander getroffen seid. Aber bei mir ist es auf jeden Fall ein Duo, und zwar aus Berlin, dass ich wirklich erstmalig, glaube ich, bei so norddeutschen Meisterschaften im Schülerbereich kennenlernen durfte als Gegner, auch als harte Gegner. Also es war diese Generation von Berliner Spielern, die damals wirklich, muss man sagen, besonders war und auch Deutschland ein Stück weit aufgemischt hat, weil sie eigentlich, und das hat uns quasi auch so ein bisschen zu Verbündeten gemacht, weil in meinem Fall war es noch krasser als Bremer, die als Berliner.
Ich als Anhaltiner, ich war auch da eher so Außenseiter.
Genau, so auch Außenseiter und absolut. Aber du hattest eben diese sehr erfolgreiche sächsische Generation und hast es dann ja schon auch sozusagen über Heidelberg, über die DTTB-Förderung dann doch auch relativ in der Jugend geschafft, quasi dich dazu zu etablieren. Und bei uns war das schon so, dass die beiden es nie geschafft haben. Die haben niemals auch nur ansatzweise irgendwo in einer U-Mannschaft gespielt für Deutschland. Und ich ja irgendwie im allerletzten Jugendjahr mit einem 6 Wochen Shanghai-Aufenthalt und Trainingslager, wo dann einfach auch von den Ergebnissen kein Weg mehr an mir vorbeiführte. Aber was ich nur sagen will, wir haben in den Jahren zuvor ja auch schon irgendwie so national zumindest mal hin und wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, nie ganz nach vorne uns gespielt, aber kamen sozusagen alle aus Systemen, die jetzt auch Berlin damals alles andere als professionell aufgestellt war. Ich bin mir sicher, dass auch in Berlin damals so wie heute, glaube ich, ist es schon besser, aber nicht häufiger als vielleicht zweimal irgendwie so ein Kadertraining in der Woche angeboten wurde, wo dann aus allen Bezirken Berlins die Leute angereist sind. Und trotzdem waren das zwei Spieler, und ich nenne jetzt mal natürlich ihre Namen, das sind Dennis Aydin und Sebastian Borchert, beides mal ein Jahrgang, plus minus eins, bin mir gerade nicht ganz sicher, gegen die ich so häufig gespielt habe, seit ich 11, 12, 13 bin. Und die es eben auch aus einer ganzen Schar von spannenden, talentierten Spielerinnen und Spielern oder Spielern, in dem Fall aus Norddeutschland, mit vielleicht noch Hartmut Lohse, den könnte man da auch mit reinziehen, aber ich glaube, dass ich gegen die beiden noch häufiger gespielt habe, das auch geschafft haben, sich in der Bundesliga zu etablieren, in der zweiten Bundesliga. Und lange, lange Jahre bei Hertha, ich weiß gar nicht, Superdonik war da schon vorbei, aber wo haben sie noch gespielt? Hertha jetzt spielt.
Ja, bei Hertha gespielt, die haben bei den Reinickendorfern Füchsen, glaube
genau,
ich.
Genau, da spielt er jetzt auch Basti wieder. Dennis spielt jetzt bei in Düppel in der dritten Bundesliga wieder eine super Rolle in der dritten Liga vorne.
Und übrigens, genau die beiden sind mir auch ins Auge gefallen. Und die habe ich hier auch mal bei mir, oder die waren bei mir so mental auch in der engeren Auswahl. Und dann ist mir hier, Statistiken sind ja auch immer scheiße, wenn sie gegen einen laufen, ne?
Ja, das stimmt.
Und da ist mir aufgefallen, dass ich 5-mal gegen Sebastian Borchert gespielt habe.
Ja.
Das letzte Mal sogar 2010. Das ist eigentlich auch irre, ne?
Lange her, ja.
Aber ich habe auch nie gewonnen. Ich habe immer gratuliert.
Ja gut, aber der war auch wirklich, das war wirklich ein richtig guter Spieler. Der hat, glaube ich, also ich würde sagen, mehrere Saisons.
Ich habe es von 5 Spielen habe ich es 2-mal in 5. geschafft.
Ja,
das ist. Und 3-mal habe ich die
komplette. Aber der war damals auch einfach besser als du. Also das wundert mich jetzt.
Ach, Fakt. Nee, aber ja. ich hab 3-mal 3-0. Hier, 2-11, 7-11, 6-11. Danke, tschüss.
Jo. Naja, aber lass mich kurz, also zu Ende zu bringen ist, die beiden, bin ich mir sicher, von der Anzahl der Spiele, einfach über die ganze Jugend, auch von wahrscheinlich Veranstaltungen, die jetzt beim Head-to-Head nicht mehr aufzufinden sind, extrem viele Matches und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll drauf, muss ich sagen, wenn das nochmal dazu kommen sollte, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht nochmal ein Jahr weiter, dass man nochmal gegeneinander spielt. Ich weiß noch, dass ich das letzte Mal gegen Basti gespielt habe. Ich meine, in der dritten Liga, da hat er nochmal für Hertha gespielt. Und ich glaube, dass ich gewinnen konnte. Und es waren immer noch super schwere Spiele. Und das meinte ich mit dieser eigene Rhythmus im Spiel. Ich finde es so spannend, wenn man dann irgendwie mit Mitte 30 gegeneinander spielt. Und es ist immer noch so, dass man, obwohl man vielleicht in dem Fall gerade irgendwie eigentlich klar Oberwasser hat, jetzt von der Bilanz oder der deutschen Rangliste oder so, immer noch in diesen Rhythmus reinfällt wie mit 14, 15 bei der norddeutschen Endrangliste, dass man irgendwie wieder weiß, okay, jetzt kommen diese giftigen Aufschläge, ich muss den versuchen, dahin zu platzieren, ansonsten nimmt der Fahrt auf und es wird so schnell das Spiel, du hast dann keine Chance. Oder gegen Dennis, wenn der anfängt, mit seinem Rückhandflip den ganzen Tisch abzudecken, einer der Ersten, der diese
mit der Rückhandbanane,
Banane ja, gespielt hat und so aggressiv auch und trotzdem natürlich auch man dann diese extremen Lücken auch kannte und das waren einfach sehr, sehr prägende Matches, sehr, sehr viele, deswegen liebe Grüße natürlich an die beiden, gehen raus, ich weiß gar nicht, ob sie Lauscher sind, obwohl Dennis, glaube ich, hört manchmal und mit dem habe ich auch schon so eine lose Verabredung beim nächsten Berlin-Besuch mal wieder zu klickern, weil der jetzt auch seinen 37. Frühling hat jetzt und mit Düppel in der dritten Liga richtig mitmischt, das ist meine Eins und damit mal wieder ein Ranking, Erich.
Absolut gerechtfertigt.
Das große Plattenplausch-Ranking.
Schön. Ja, spannend. Vielleicht haben ja unsere Lauscherinnen und Lauscher auch mal zu berichten, wie es ihnen ergangen ist bei den Matches gegen oder bei den
ewigen Matches. Da gibt es sicher deutschlandweit ganz verrückte Statistiken.
Ja, lass uns doch mal fragen. Mich würde interessieren, ob man das entweder über die Statistik wirklich dann jetzt über MyTischiness rausfinden kann, weil man seitdem vielleicht so oft und immer wieder gegeneinander gespielt hat. Und man kann ja auch trotzdem nochmal sagen, wenn man weiß, man hatte vorher oder nochmal andere, aber offizielle Wettkämpfe obendrauf, würde mich mal so eine Anzahl interessieren. Ich kann das gar nicht sagen, aber ich würde jetzt sagen, gegen Dennis oder Basti habe ich insgesamt in meinem Leben, obwohl die letzten Jahre nicht mehr so häufig oder kaum, sicher 30 bis 40 Mal gespielt, oder?
Ja.
30 Mal, 40 ist vielleicht viel, aber ich würde mich so eine Anzahl interessieren, was so vielleicht so ein Rekord an offiziellen Wettkämpfen, dass man wirklich so vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Jahre in der gleichen Liga immer gegen die gleichen spielt und dann auf so 60, 70 Partien käme, das wäre witzig. Und dann hätte er so 48 zu 20. Und dann sagst du, ach, weißt du noch, bei der Partie 34, da hatte ich die kurz und bis zur Partie 41 habe ich doch nochmal verloren. Mhm. Ja, herrlich. Das ist doch schön. Schöne Anekdötchen. Mhm.
Ja, und da geht nochmal auch eine Sache raus, die habe ich dem Jochen Lang gerade auch per WhatsApp nochmal versprochen, dass wir das hier live on air nochmal ansprechen werden. Was mich natürlich auch interessieren wäre, was ich verstehe technisch sehr, sehr schwer umzusetzen ist, aber trotzdem würde ich sehr, sehr interessant finden, wenn man mal auch so eine Doppelhistorie hinzufügen könnte.
Du meinst eine Doppelrangliste? Oder genau. Also ein Head-to-Head oder wie? Ich verstehe
das ja, nicht. Einfach eine Doppelrangliste.
Mhm. Ja, das fände ich auch richtig cool.
Ne? Also da hätten wir gegen Bottrop erst eine Niederlage auf dem Konto.
Die war aber relativ klar.
Die war leider deutlich. Zwei haben wir.
Ja?
Ja. Ach, wir haben einmal Viertelfinale gegen Philos Mengel. Hatten wir sie eigentlich gehabt?
Ach, das hatten wir doch eigentlich im Sack.
Das lag schon auf dem Tablettchen und dann haben wir es nochmal abgegeben.
Stimmt.
Und bitte. Einmal war es
schwer. Oh, bitte, dass du mich daran erinnerst, das hatte ich schon ein bisschen verdrängt.
Nee, ich nicht. Und einmal gegen, gegen Dudacu, ne?
Nee, gegen, nee? Rick und Rufen haben wir auch einmal verloren.
Oh, das war auch schlecht, ne? Da war nichts zu holen.
Dann doch drei Niederlagen?
Dann, oh.
Gut, dann müssen wir hier stehen. Schreib Jochen, dann, soll er trotzdem
da schließen. Soll er lassen, ne?
Mach zu. Mhm. Ja, wäre nochmal so ein schöner Ausblick vielleicht für die kommende. Aber es ist, glaube ich, technisch, kann ich mir vorstellen, wirklich. Also was ich mir vorstellen kann, ist sehr wenig technisch. Das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das wirklich schwierig ist.
Mhm. Ist ja auch schwierig dann immer mit verschiedenen Doppelpartnern, dann kannst du das ja gar nicht. Aber vielleicht kann man sagen, welcher Spieler ist, dass man da irgendwie noch eine Doppelstärke mit einbaut.
Ja, das würde mir sehr gut gefallen.
Ne? Also es gibt ja eine Statistik, wer wie viele Einzel gewonnen hat und wer wie viele Einzel nach 0-2 und nach 2-0.
Mhm, stimmt,
und nach,
die Doppel könnte man bestimmt, ne, zählen, das stimmt.
Und auswärts und heim, aber dass man sagt, hier, das ist ein Doppelspezialist.
Ja, das ist cool.
Ja, dass man dann sagt, das ist hier der beste Doppelspieler oder der
schlechteste.
30 beste oder genau, oder eben der schlechteste.
Ja, gute Idee, Erich. Vielleicht solltest du da nochmal dich hinterklemmen, auch über technische
Umsetzung. Soll ich mal so ein Programm schreiben?
Schreib doch mal runter, das Ding.
Ich habe ja bald Elternzeit, da habe ich ja Zeit.
Stimmt, bei dir ist es bald soweit, ne? Ja. Schön. Mhm. Ich wollte nämlich gerade, das wollte ich noch fragen. Und das Zweite, was ich fragen wollte, Erich, die Weihnachtsbäckerei Bottrop ist jetzt eröffnet, hast du jetzt sehr groß angekündigt, auch für den Plattenplausch
Tagesgang. Die ist schon lange offen, die wird nicht eröffnet, die ist lange schon offen. Ich habe schon die ganz klassischen Butterplätzchen habe ich schon gemacht. Ich habe schon die Vanillekipferl habe ich schon angeboten.
So, jetzt komme ich ins Spiel, ja? Oder jetzt kommst du für mich ins Spiel. Mhm. Also, das ist jetzt mal so ein ganz offiziell auch gedroppter Wunsch meinerseits. Ich möchte gerne, dass du mir zum Lehrgang am 10.12. Vanillekipferl mitbringst.
Kein Problem, ich habe mir erst eine neue Backmatte geholt. Schön. Die war im Angebot bei dem Supermarkt, den du vorhin so fröhlich erwähnt hast, in der Chibo-Abteilung. Vorletzte Woche. Und da habe ich ganz klassisch die Vanillekipferl-Backmatte habe ich mir geholt. Beziehungsweise meine Frau hat sich die geholt. Ich habe das wohlwollend unterstützt, weil ich wusste, dass es danach auf jeden Fall was Schönes in der Frühstückstüte mitgibt. Und Frau und Kind haben da wirklich fantastische Arbeit geleistet.
Ja?
Und die schmecken so gut.
Ja, bring davon mit, zentnerweise. Ja. Kannst du dir einen LKW bestellen?
Das, genau, ja, das gut, du musst aufpassen. Jetzt, mittlerweile ist es ja wieder machbar, weil wir haben ja den Butterindex angesprochen. Mhm. Und der stimmt jetzt wieder. Also ich kann dir, da ist ja auch so viel Butter drin, da machst du ja gar kein Bild von. Ne?
Ja, herrlich. Her damit.
Großartig. Da mache ich dir auch noch mal ein kleines Döschen. Also ich sage jetzt noch mal unterm Strich, für jeden Teilnehmer mache ich noch eine Brezel fertig mit schönem Hagelzucker. Mhm. Und Lennart, du kriegst natürlich auch eine Brezel und ich mache noch einen Pott Vanillekipferl.
So, und dann sage ich auch noch was, das ist ja, findet ja in Junkersdorf statt. Meine ersten zwei Jahre in der schönen Domstadt in Köln habe ich Luftlinie von der Halle 250 Meter entfernt gewohnt.
Ach.
Das heißt, ich werde...
Kann man sich da vielleicht in der Mittagspause eine Pizza bestellen, die nicht verbrannt ist?
Ja, solche Sachen werde ich da nochmal ganz genau eruieren.
Geht und auch, ne?
Ja, das geht ja alles. Oh, ich freue mich drauf, das wird schön, Erich.
Ja.
Und wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir uns darauf vorbereiten und maßgeschneidert auch die Einheiten zusammenbauen. Und ich freue mich, dich vor allem mal wieder live in Farbe zu sehen. Und was wir dann auch machen werden, das kann man hier auch diesmal wirklich nicht als Schnapsidee nochmal bekannt geben, sondern als sehr seriöse Planungsmacherei von uns. Es gibt natürlich noch eine Weihnachtssendung.
Na klar.
Das ist ja mittlerweile schon,
ich muss ein bisschen gucken. Ich muss das habe ich dir auch gerade schon gesagt, ich muss das ein bisschen vom Schwangerschaftsverlauf.
Ja, das ist ja klar.
Das ist klar, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, dann planen wir dann so Richtung Mitte, Ende Dezember natürlich noch, also vor Weihnachten, das heißt 18., 20. Dezember so um den Schmiss drum.
Und da haben wir die ersten Gäste auch schon für angefragt.
Eine Weihnachtssendung. Auch da wird noch ein Highlight gesetzt. Ne?
So, also, da freue ich mich drauf. Ne? Erich, jetzt ist es schon Freitag. Das kann man.
Jetzt ist es Freitag. Ich gehe auf jeden Fall heute früh ins Bett.
Ich nicht. Beziehungsweise doch, natürlich, ich habe ja ein Punktspielwochenende. Aber ich freue mich, dass wir uns gefunden haben und dass die Sendung sicherlich morgen erscheinen wird. Und wir freuen uns auf euer Feedback und auf das, was jetzt noch kommt im Dezember. Und ich sag mal in diesem Sinne, gute Nacht aus der Messestadt Hannover.
Gute Nacht aus der Fußballhauptstadt, aus der Stadt des Champions League Gruppenanführers. Wir sehen uns in Junkersdorf.
Das ist so. Bis dahin.
Lennart, ne? Schlaf schön nackig.
Bis bald.
Tschö.